Zwei Eigenschaften hatten wir am Ende von Vers 10, eine dritte in Vers 11 und die vierte Eigenschaft nennt Paulus in Vers 12. Und dem Vater dankend, der uns tauglich machte für das, das unser Teil sein wird, das Erbe der Heiligen im Licht. Eigentlich gehört Vers 13 dazu, der uns der regierenden Macht der Finsternis entzog und uns versetzte in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Zu einem Leben, das Gott gefällt, gehört das Danken. Paulus hält dieses für so wichtig, dass er sich von Vers 12 bis Vers 23 hiermit beschäftigt. Das heißt, im Grunde geht es im ganzen übrigen Text um dieses Danken. Wenn Paulus hier von Dank spricht, geht es nicht in erster Linie um Gaben, die man von Gott bekommen hätte, sondern um die Person Gottes selbst. Man ist dankbar nicht so sehr für das, was Gott uns gegeben hat, als für Gott selbst. Das heißt, bei diesem Dank denken wir an Gott als Person. In den Versen 12 und 13 beschäftigt Paulus sich mit dem Vater. In den Versen 14 bis 23 mit dem Sohn. Und wir wollen es entsprechend aufteilen. Das heißt, dankend dem Vater, dankend für den Sohn. Zuerst also die Verse 12 und 13, wo es um Dank für den Vater geht. Dankend dem Vater. Gott wird hier Vater genannt. Das heißt, wir danken Gott, dass er Vater ist, dass wir an seiner Person einen haben, der richtig, wirklich Vater ist. Es gibt manche Menschen, die können sich unter dem Begriff Vater nichts Gutes vorstellen, weil sie nie einen richtigen Vater kennengelernt haben. Sie haben keine Vorstellungen von einem Vater, weil sie einen solchen nicht erlebt haben, oder sie haben schlechte Vorstellungen, weil sie einen Mann als Vater immer nur böse erlebt haben. Das ist sehr traurig. Und dennoch wage ich zu sagen, dass auch solche irgendwo in einer Ecke ihres Bewusstseins doch eine Vorstellung haben von dem, was sie sich wünschen würden an einem Vater, sodass doch irgendwelche Vorstellungen von einem Vater vorhanden sind, auch wenn sie selbst das nie so erlebt haben. Denn jeder von uns vermag, sich Vorstellungen zu machen von dem, was sein sollte. In der Bibel haben wir nun einen Vater, eines dessen Gleichen nie mehr zu finden ist. Und der ist Gott selbst. Alle anderen Väter, wie gut sie auch gewesen sein müssen, mögen, kommen diesem Vater nicht nahe. Und doch sind Väter, wenn sie gerecht und fromm und liebevoll sind und geduldig, sind solche Väter wirklich eine Hilfe, um Gott besser zu verstehen. Besser ist es, wenn wir nun wirklich ein Bild von Gott bekommen wollen oder ein Vaterbild bekommen wollen, dass wir einmal Gott als Vater studieren und fragen, was heißt das eigentlich, wenn Gott Vater ist? Man sammelt dann alle Texte, die von Gott als Vater sprechen, und macht sich dann ein Bild von diesem Vater Gott. Das lohnt sich. Also, Paulus regt an, Gott zu danken in Bezug auf seine Vaterschaft. Dankt dem Vater, das heißt Gott in der Eigenschaft als Vater. Was gehört zum Vatersein? Zum Vatersein gehört eigentlich im Grunde die Zeugung. Das heißt, wir sind seine Kinder, er hat uns ins Leben gerufen, er hat uns ewiges Leben geschenkt. Also wir verdanken ihm das ewige Leben. Wenn wir Gott als Vater danken, dann sind wir dankbar, dass wir selbst da sind und geistliches Leben haben. Zweitens gehört zu einem wahren Vater, dass er versorgt. Ein schlechter Vater kann einmal Leben ins Dasein rufen, aber dann abhauen und die Mutter alleine lassen mit dem Kind. Das ist furchtbar. So ist Gott nicht. Er bleibt bei seinem gezeugten Kind, er bleibt bei ihm und versorgt es, er bleibt ihm treu. Und unser Vater sorgt für uns. Wir dürfen Gott dankbar sein, dass er ein treuer, versorgender Vater ist und dass wir keinen Mangel bei ihm haben. So dann ist Gott unser Vater durch Jesus Christus. Aber das kommt gleich. Also zu ihm hat man Zugang zu unserem Vater durch Jesus Christus und wir sind dankbar, dass wir Vater zu ihm sagen dürfen. Aber Vater, wofür wird nun dieser Vater gedankt? Es wird dem Vater gedankt, der tauglich machte. Gott ist jemand, der uns tauglich gemacht hat, und so danken wir ihm, dass er so ein Vater ist. Dankt dem Vater, der uns tauglich machte. Was bedeutet es nun, dass wir tauglich gemacht worden sind? Nun, das meint ganz schlicht, dass wir Christen geworden sind, Kinder Gottes geworden sind. Wofür sind wir tauglich gemacht? Für ein Erbe oder Erbteil. Das heißt, Gott hat uns würdig gemacht, ein Erbe anzutreten eines Tages. Hier spricht Paulus von der Zukunft des Christen. Gott ist ein Vater, der ein Erbe für uns hat, eine Zukunft. Was ist dieses Erbe? Der uns tauglich machte für das, das unser Teil sein wird, das Erbe der Heiligen im Licht. Im Licht, das heißt, in der Herrlichkeit Gottes ist dieses Erbe. Es ist die Zukunft im Himmel, die wir antreten dürfen, wenn Jesus wiederkommt oder schon bei unserem Tode. Das ist unsere Zukunft und wir dürfen Gott danken, dass er uns tauglich machte, das heißt würdig machte, diese seine Herrlichkeit anzutreten. Wessen Erbe ist es? Es ist das Erbe der Heiligen. Ein Heiliger, noch einmal, ist jemand, der Gott gehört und der gereinigt wurde. Jemand also, der tauglich gemacht wurde. Wenn ich nicht tauglich gemacht wurde, bin ich auch kein Erbe. Ich muss also ein berechtigter Erbe sein. Und es ist das Erbe aller Heiligen, ich zusammen mit anderen. Will ich also im Himmel keinen Krach haben, dann sollte ich mich hier schon an die Heiligen gewöhnen. Ist das zu krass? Ja. Ich frage mich, wie einige im Himmel fertig werden sollen mit denen, mit denen sie hier nicht fertig werden. Ich denke, sie hoffen schon auf die letzte Verwandlung, dass dann die anderen da nicht so schwierig sind. Ich hoffe, sie hoffen auch auf die eigene Verwandlung. Johannes sagt einmal in 1. Johannes 3, wenn wir ihn sehen, werden wir so sein, wie er ist. Und das ist eine große Hoffnung. Was immer noch heute Schwierigkeit bereitet, mir selbst und anderen, darf dann weggeräumt sein. Und ein gewisses Tauglichmachen wird wahrscheinlich noch im letzten Moment dann geschehen. Aber es ist das Erbe von Heiligen. Dort wird keine Sünde, keine Dunkelheit sein, es wird nur lauter Licht sein. Wollen wir also jetzt schon in diesem Licht wandeln, also entsprechend leben. Ferner heißt es in Vers 13, es wird dem Vater gedankt, der uns rettete, der uns entzog, wörtlich, herausgerissen hat. Das ist die Rettung. Hier können wir denken an den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Gott hat sie herausgezogen aus Ägypten. Und so hat er uns herausgezogen aus dem geistlichen Ägypten. Zweierlei ist hier gesagt über diese Rettung. Wieder übrigens steht die Person und nicht so sehr die Gabe im Vordergrund. Gott, dem Vater, der uns rettete, nicht weil er uns rettete oder dafür, dass er uns rettete. Natürlich ist das eingeschlossen. Aber das Auge sieht nicht so sehr die Rettung als die Person, den Retter. Wir sollten also dem Retter dankbar sein. Nie vergessen, ihn zu lieben und ihn zu verherrlichen. Nicht so sehr an seine Gaben denken. Die sollten uns nicht das Wichtigste sein. Aber jetzt, wie sieht die Rettung aus? Sie hat zwei Seiten. Er entzog uns der regierenden Macht der Finsternis und er versetzte uns in das Königreich seines Sohnes. Das sind die zwei Aspekte. Dies hat er in einem Akt getan, beides zu gleicher Zeit. Was Vers 13 sagt, wird als ein Akt hingestellt, eine Bewegung. Es gibt kein Niemandsland dazwischen. Er zog uns heraus, er versetzt uns. Woraus zog er uns? Aus der Macht der Finsternis. Das ist etwas Wunderbares. Es ist Gott, der uns durch seine göttliche Macht uns der Finsternis entzogen hat. Wir sind nicht mehr unter der Regierung Satans. Kinder Gottes sind frei von Satan und dämonischen Mächten. Sie sind befreit. Wir sind dieser Macht, dieser Herrschaft entzogen worden. Und wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor dem Teufel und seinem ganzen Heer. Gleichzeitig sind wir versetzt worden in ein Königreich. Schade, dass in der deutschen Übersetzung immer nur Reich oder fast oder zu oft immer nur Reich übersetzt wird. Im Grundtext, Vers 13 immer noch, Ende Vers 13, im Grunde steht hier im Grundtext Königreich und das ist wichtig. Warum? Weil es hier um den König geht. Manchmal macht es nicht so viel aus, aber hier macht es schon etwas aus, weil es darum geht, dass jemand König geworden ist. Und diesen König wollen wir gleich studieren. Ab Vers 14 geht es dann um den König. Wir sind versetzt worden in eine neue, unter eine neue Herrschaft. In Römer 6 macht Paulus deutlich, dass wir immer Sklaven sind, immer unter einer Herrschaft sind. Entweder wir sind Sklaven Satans, Sklaven der Sünde und so frei von der Gerechtigkeit, frei von Gott gleichsam. Oder wir sind Sklaven Gottes, Sklaven Jesu Christi, Sklaven der Gerechtigkeit, dann aber frei von Satan und Sünde. Ja? Eins von beiden. Aber wir sind immer unter einer Herrschaft. Wir sind nie wirklich frei. Diese Demokratie gibt es nicht, wo der Mensch selbst der Souverän ist. In einer Demokratie heißt es so, der Mensch, das Volk ist der Souverän. Er regiert durch Vertreter des Volkes. Nicht so hier. Wir stehen immer als Menschen unter einem Herrscher. Entweder unter einem falschen Herrscher namens Satan, der mit Sünde regiert, oder unter der Herrschaft des Sohnes Gottes, der in Gerechtigkeit regiert, in Gnade. Wir sind also in ein Königreich hinein versetzt worden. Und wer ist der König? Jemand, der hier Sohn genannt wird. Was heißt das, wenn der König Sohn genannt wird? Das heißt, dass er Gott und Mensch ist. Wenn Jesus Sohn genannt wird, dann heißt das, dass er zu gleicher Zeit Gott und Mensch ist. Er ist Sohn Gottes, weil Gott sein Vater war. Maria wurde schwanger durch die Handlung Gottes. Die Herrlichkeit Gottes wird dich überschatten. Darum wird das, das in dir geboren wird, Sohn Gottes genannt. Das heißt, Gott hat Jesus Christus gezeugt. Das macht ihn zum Sohn Gottes. Zweitens, weil seine Mutter ein Mensch war, macht es ihn zu einem Menschensohn. Und er ist der Menschensohn, weil es keinen anderen solchen Menschensohn gibt. So heißt Jesus nicht nur ein Sohn eines Menschen, sondern der Menschensohn, der Eigentümliche, der Sondergleichen, denn es gibt keinen anderen, der so Mensch war wie Jesus Christus, der zu gleicher Zeit Gott und Mensch war. Jesus Christus ist Gott und hat so göttliche Macht und Weisheit, und der ist unser König. Es ist wunderbar, und dafür, sagt Paulus, sollten wir Gott dankbar sein. Wir sollten dem Vater danken, dass er uns in das Königreich seines Sohnes gestellt hat. Denn da haben wir einen König ohne Gleichen. Er hat göttliche Macht und göttliche Weisheit. Als Menschensohn kann er uns verstehen, sagt der Hebräerschreiber. Er hat alle unsere Versuchungen kennengelernt, jede Art, nicht jede Versuchung in unserer Situation, aber jede Art, sodass er uns ganz verstehen kann. Er ist ein guter Hohepriester. Er ist als Menschensohn ein verständnisvoller König. Wir haben also in ihm den idealen König. Und dafür sollten wir Gott als Vater dankbar sein. Dann heißt er der Sohn der Liebe. Der Sohn seiner Liebe. Das heißt, der Sohn der Liebe Gottes. Der Liebe des Vaters. Was heißt das, Sohn seiner Liebe? Das dürfte zweierlei bedeuten. Einmal, wie in den Evangelien geschrieben steht, dies ist mein geliebter Sohn, das heißt von mir geliebt. Jesus war von dem Vater geliebt, nicht nur weil er mit ihm Gott war, sondern weil der Sohn immer getan hat, was der Vater wollte. Darum liebt mich mein Vater, dass ich alle Zeit tue, was er will. Das kann Jesus sagen. Also er ist der Vater der Liebe Gottes. Er ist der von Gott Geliebte. Den sollen wir auch hören, heißt es am Verklärungsberg. Und dann zweitens. Wenn es heißt, er ist der Sohn der Liebe Gottes, dann könnte es heißen, dass er genauso liebt, wie der Vater liebt. Dies ist der Sohn, der so liebt, wie der Vater liebt. Er ist der Sohn der Liebe des Vaters. Jener Liebe, er liebt so, wie der Vater liebt. Also hat Gott die Welt geliebt, und so liebt uns auch der Sohn. Die katholische Kirche meint, die Maria würde uns besser verstehen als Jesus, und deshalb wäre es gut, wenn sie uns vermitteln würde, also wenn sie zwischen uns und Jesus dastehen würde. Das stimmt nicht. Jesus hat die Maria geschaffen. Jesus ist der Gott, der die Maria, seine eigene Mutter, schuf. Ja. Maria ist nicht die Mutter Gottes, sie ist nur die Mutter Jesu. Sie ist nur die Mutter von Jesus als Mensch, das heißt, des Menschen Jesus. Sie ist nicht die Mutter eines Gottes, auch wenn Jesus Gott war. Sie ist die Mutter dessen, der Gott zeugte, also Jesus. Also sie ist nicht verständnisvoller oder liebevoller. Nein, Jesus ist die vollkommene Liebe. Wenn es heißt, Gott ist Liebe, dann ist das auch zutreffend für Jesus Christus. Also, er ist der von Gott Geliebte und der uns so liebt, wie der Vater uns liebt. Dies ist der neue Herrscher. Wenn man nun die Verse 12 bis 20 liest, muss man nicht vergessen, dass Paulus immer noch von der Erkenntnis des Willens Gottes spricht. Wenn man zu schnell liest, dann kann man Vers 9 vergessen, wenn man in Vers 23 angekommen ist. Denn da liegt so viel dazwischen, dass die Fantasie anregt. Und da kann man schon längst von Vers 9 vergessen haben. Aber in jedem Vers nach Vers 9, in Vers 10, 11, 12, 13 und so weiter, bis sie Vers 23 zählen, in jedem dieser Vers gilt Vers 9. Das heißt, jeder dieser Verse ist eine Fortführung von Vers 9. Es geht um die Erkenntnis des Willens Gottes, von der wir erfüllt sein sollen. Es geht ihm, dem Paulus, um die praktische Auswirkung solcher Erkenntnis. Das heißt, um die Frage, warum es wichtig ist, zu wissen, was Gott will. Dazu muss man wissen, wer Gott ist und wer Jesus ist. Jeder Christ sollte diese Frage ernst nehmen, denn es war das Gebet des Paulus, dass man ja wissen möchte, was Gott wünscht, und dass sich solches Wissen um den Willen Gottes zeige in unserem Leben. Das ist nicht nur etwas, das man wieder in die Schublade legt, ja, sondern etwas, das im Leben sichtbar werden soll. Viele Notizen, die man in der Schule gemacht hat, die legt man ad acta oder man wirft die Hefte ins Feuer. Viele haben dann nichts mehr übrig und gehen dann ins Leben, als ob das alles nichts war. Natürlich hat man noch einiges im Gedächtnis und das kann einem auch hier und da helfen. Aber manche Schüler stellen fest, dass manches, das sie lernen mussten, überhaupt eine Lebensbewandtschaft hatte. Nicht so hier. Was wir hier lernen, darf nicht in die Schublade gelegt werden und dort liegen bleiben. Das muss immer wieder hervorgeholt werden und neu gelernt werden und umgesetzt werden. Das heißt, es ist das Gebet von Paulus, dass man ja wissen möchte, was Gott wünscht, und dass sich solches Wissen um den Willen Gottes zeige in unserem Leben, unter anderem in Dankbarkeit für das, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, uns bedeutet. Und da ist die Frage, was bedeutet Jesus Christus uns? Und davon sprechen die Verse 14 bis 23. Wenn es heißt in Vers 12, dankbar seiend als Folge der Erkenntnis des Willens Gottes, das ist der Wille Gottes, dass wir dankbar sind, dann meint Paulus, dankt dem Vater und seid dankbar für den Sohn, den der Vater uns geschenkt hat. Und jetzt gilt es, diese Dankbarkeit anzufachen in den Versen 14 bis 23. Wer ist Jesus Christus? Für wen sollte ich dankbar sein? Diese Frage beantworten diese Verse.